Vor genau einem Jahr gab es in den USA eine Wahl. Das Ergebnis war schnell klar. Donald Trump wurde zum 45. US-Präsidenten gewählt. Vor gut einem Monat gab es im spanischen Katalonien ebenfalls eine Wahl. Obwohl über 90% in dem Referendum für eine Unabhängigkeit votierten, ist immer noch nicht klar, wie dieses Ergebnis zu bewerten ist. Die katalanische Regierung erklärte vor 2 Wochen Katalonien für unabhängig. Die spanische Zentralregierung spricht dagegen vom Verfassungsbruch und hat die Regionalregierung Kataloniens entmachtet. Am 21. Dezember soll es nun Neuwahlen geben.
Manchmal ist es besser, nicht nur Zeitung zu lesen und Radio zu hören, sondern sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat deswegen im Oktober eine Bildungsreise veranstaltet. Mit dabei war auch Christian Schaft von den Linken und vom Wahlbüro Red Rocks. Und der ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Wir haben eben gerade gesagt, manchmal ist es besser, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Verstehst du die Situation Kataloniens nun besser als vorher? Falls ja, was hast du gelernt?
Ein Stück weit besser schon. Ich würde aber jetzt nicht von mir behaupten, dass ich hundertprozentig durchblicke. Also dafür ist so eine Woche natürlich auch viel zu kurz. Aber so ein paar Dinge haben sich schon geklärt. Ich glaube, das Wichtigste oder die 2 wichtigsten Sachen ist einmal die historischen Linien einfach mit zu bedenken in diesem Konflikt. Das ist das, was in dem deutschen medialen Blick auf Katalonien oft vergessen wird. Also einfach sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass die letzte Diktatur in Spanien im Prinzip erst mit der Verfassung 78 geendet hat. Das ist ja jetzt noch kein so langer zurückliegender Zeitraum vergleichsweise. Und der zweite Punkt ist, dass in Katalonien die Kräfte der Unabhängigkeitsbewegung, also vor allem die linken Kräfte, die dort beteiligt sind, auch ein ganz anderes Verständnis von Staat haben, als wir das hier haben. Also es ist nicht so aufgeladen als ethnisch homogenes Nationengebilde, sondern man versteht Staat dort als ein politisches Instrument, um eine andere Politik zu machen, als es der Zentralstaat macht. Das ist dann in der Unabhängigkeitsbewegung nochmal je nach parteipolitischer Couleur ein bisschen anders gefärbt, aber das ist so ein bisschen das Grundverständnis, warum es, glaube ich, auch für eine gesellschaftliche Linke in Deutschland schwer ist, mit dem Nationen- und Unabhängigkeitsbegriff in Katalonien, sage ich mal, warm zu werden.
Unser Eindruck von außen ist ja immer so ein bisschen, weil du sagst, man will jetzt irgendwie einen eigenen Staat haben, dass man sich fragt, warum gerade jetzt, also weil man lebt ja schon sehr lange, ich sag mal, miteinander, ja, also warum ist das jetzt 2017 plötzlich so ein Thema geworden, obwohl man ja schon das vor 10 Jahren immer wieder versucht hat, aber man hat das Gefühl, jetzt will man unbedingt.
Genau, das ist ja jetzt nichts, was von heute oder von gestern auf heute irgendwie vom Himmel gefallen ist, ist tatsächlich ein ziemlich langer Prozess. Also nach der Verfassungsgebung 78 gab es ja erstmal eine lange Ruhephase, so circa 25 Jahre, wo man sich mit den Autonomierechten, die in Katalonien dann vorhanden waren, die sich vor allem beschränkten auf den Bereich Sprache, Kultur und Polizei, was aber weniger ist als beispielsweise in anderen Regionen. Also das Baskenland ist ja eine ähnliche Region mit ähnlichen Bestrebungen. Dort gibt es beispielsweise mit der Steuerautonomie noch weitergehende Autonomierechte. Und das ist so ein bisschen auch das, was man nochmal mitbedenken muss, dass die Autonomierechte in Katalonien eben nicht so weit gingen wie in anderen Landesteilen. Und dann gab es 2004 den Wechsel Zapatero als neuen Ministerpräsidenten. Und da gab es so ein bisschen die Hoffnung, weil der so einen Reformprozess angestrebt hat, auch hinsichtlich der Frage, wie sich Spanien auch föderal möglicherweise verhält. Da fing das an, wieder aktiv zu werden. Die Unabhängigkeitsbewegung so ein bisschen Hoffnung darin setzte, dass so ein neuer verfassungsgebender Prozess, also so eine zweite, so ein zweiter Verfassungsprozess da möglicherweise was bewegt. Das ist aber gescheitert. Also 2006 ist ein Autonomiestatut für Katalonien verabschiedet worden, das 2010 vom spanischen Verfassungsgericht dann wieder gekippt wurde. Und das war so ein bisschen die Initialzündung zu sagen, okay, also oder für die Unabhängigkeitsbewegung wieder aktiv zu werden. Und nachdem 2014 schon der Versuch eines Referendums gescheitert ist, gab es dann 2015 Regionalwahlen, die quasi auch nochmal so als Plebiszit für die Unabhängigkeit genutzt wurden. Das heißt, da gab es dann ein Wahlbündnis was man hier bezeichnen würde als bürgerlicher mit der Rechtspartei, die zusammen mit der linksrepublikanischen Partei eine Liste gebildet hat, die Junts pel Sí, also zusammen Ja für die Unabhängigkeit, und die dann weit über 30% der Stimmen gekriegt haben. Und Seitdem ist in den letzten 2 Jahren, ausgehend von diesem Wahlergebnis, dieser Prozess nochmal intensiver ins Rollen gekommen. Und jetzt in diesem Jahr eben der Versuch mit dem Referendum, was ja dann wieder vom Verfassungsgericht für illegal erklärt wurde, so ein bisschen die Zuspitzung im Prinzip kam. Vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, dass es ja auch noch unklar ist, wie dieses Ergebnis vom 1. Oktober zu werten ist. Auch das ist in Gesprächen von Personen, die auch bei dem Referendum beteiligt waren, uns gegenüber gesagt worden, dass sie sich selber tatsächlich ein legales Referendum auch einfach wünschen würden, um diesen demokratischen Diskussionsprozess auch mit den Gegnerinnen der Unabhängigkeit tatsächlich führen zu können, weil der tatsächlich nicht stattfindet, weil die Gegnerinnen natürlich gesagt haben, ist nicht verfassungsgemäß, wir müssen uns nicht beteiligen und sich deswegen aus der Diskussion zurückziehen.
Du hattest eben gesagt, selbst das Baskenland hat mehr Autonomierechte als Katalonien. Das ist nun eine sehr starke Region eigentlich. Wovor hat Spanien eigentlich dann Angst? Ist es gerade die Stärke der Region?
Genau, so diese Frage, ist es der Wohlstand und ist es auch die Wirtschaftskraft? Das hat sich so ein bisschen gezeigt, spielt am Rande eher eine Rolle. Also jetzt im Rahmen der Unabhängigkeit waren es ja vor allem auch große Unternehmen, die ihre Firmensitze verlagert haben. Es war in der Debatte in den letzten Wochen bis zum 27. Oktober vor allem der unternehmernahe Flügel der Koalition hinter dem Ministerpräsidenten Puigdemont, der eher nochmal gewarnt hat vor der Unabhängigkeit, weil man Nachteile befürchtet hat. Was, glaube ich, eher die Prämisse ist, warum Spanien so reagiert, wie es reagiert, ist ausgehend auch aus der Geschichte dann noch ein Stückchen weiter, ist, dass man also in Madrid immer wieder, egal unter welcher Regierung, daran festgehalten hat, die spanische Einheit zu erhalten. Also auch Spanien ja auch als konstitutionelle Monarchie, also mit einer Demokratie, aber einem Monarchen an der Spitze im Prinzip, da schon dieses Primat ganz vorne steht, Spanien als Einheit muss um jeden Preis erhalten bleiben. Und das ist ja, spiegelt sich auch in diesem Artikel 155 in der Verfassung ja wieder.
Wir könnten ja uns ein bisschen nach vorn schauen, wie schaut denn nun eine Lösung aus oder vielleicht noch einen halben Schritt zurück. Warum wird so lange in dieser Situation zugeschaut bei den Außenstehenden? Man könnte jetzt ja mal sagen, die Europäische Union ist ja da, ne? Spanien ist Mitglied der EU. Warum gibt es bislang da nicht wirklich einen Akteur oder eine Institution, die sagt, wir versuchen zu vermitteln? Und wer könnte denn überhaupt vermitteln?
Eine Vermutung, die ich jetzt mal anstellen würde, warum da eine Vermittlung nicht stattfindet. Also die Partida Popular, die PP von Rajoy, ist ja im Prinzip Schwesterpartei der CDU oder der Christdemokratischen Parteien auch im Europaparlament, ist ja auch Teil der EVP. Und ich glaube, dass da zumindest bei den Staaten in Europa wie Deutschland, die eben eine gewichtige Stimme haben, dann sage ich jetzt mal, das Bündnis zur eigen nahestehenden Partei wahrscheinlich stärker ist und sich dann gerne darauf zurückgezogen wird, naja, es ist jetzt ein innerspanischer Konflikt. Also diese europäische Dimension, auch in welcher Krise der spanische Staat steckt, das ist ja eben nicht nur Katalonien, was genannt ist, schon erwähnt worden. Es gibt auch noch Unabhängigkeitsbestrebungen in Galizien und in Andalusien, nicht so ausgeprägt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man sich darauf zurückzieht, okay, das ist eine innerspanische Angelegenheit. Die Doktrin ist sozusagen, auch an Europa soll der spanische Staat erhalten werden. Vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion auf die ganze Brexit-Debatte, also die Angst davor, dass eine Zersplitterung den europäischen Einigungsprozess irgendwie behindern wollen würde. Wobei ja das Spannende ist, dass große Teile der Unabhängigkeitsbewegung lange proeuropäisch eingestellt waren. Wir hatten im katalanischen Parlament mit Vertretern aus der Junts pel Sí, also dem Bündnis des Ministerpräsidenten, auch ein Gespräch. Die haben auch gesagt, dass gerade so ein Bruch jetzt in der Bewegung ist, weil viele sich eigentlich diese Rolle der EU erhofft haben, in diesem Konflikt zu vermitteln und mit dem ständigen Nicht-Agieren der EU die proeuropäische Haltung jetzt auch zurückgeht. Also der Wunsch ist da. Und ich glaube, es braucht, wenn es die EU nicht ist, von anderer Seite dann Vermittlungen. Also also an dem Abend, an dem 10. Oktober, wo wir auf dem Platz vor dem Arc de Triomphe standen und Karls Puigdemont ja auch die Rede gehalten hat zur Unabhängigkeitserklärung, die er suspendiert hat, fielen auch beispielsweise verschiedene Namen, also internationale Größen und auch Richtung EU wurde da geschaut, zu sagen, wir brauchen hier Personen, die sich klar hinstellen und sagen, wir vermitteln. Leider ist das bisher noch nicht geschehen und ich glaube, ohne eine Vermittlung wird da kein Weiterkommen sein. Also ohne die weitere Zuspitzung.
Es wird noch so sein, man hat das Gefühl als Außenstehender, wir können es ja wie gesagt hier nur informieren, von außerhalb, dass man so auf Zeit spielt. Also ein Datum ist jetzt ja gefallen, ich habe es ja gesagt in der Anmoderation, der 21. Dezember, Neuwahlen. Auch mit diesem Ergebnis muss man dann umgehen. Also dann muss man irgendwann Farbe bekennen. Und aus belgischer Sicht muss man auch sagen, auch wenn jetzt Puigdemont, der jetzt eben dahin geflohen ist, sich den belgischen Behörden gestellt hat, nun geht es darum, wird er ausgeliefert oder nicht, das kann auch ganz schnell mal zu einer belgischen Krise werden. Also je länger man wartet, man tut sich da keinen Gefallen, wirklich.
Zumal die sich ja auch schon so ein paar Dinge abzeichnen, also sowohl vor der Unabhängigkeitserklärung, als ja auch schon die Frage im Raum stand, greift der Artikel 155, wird es Neuwahlen geben, hat ja der spanische Innenminister beispielsweise gesagt, oder mit einem Parteienverbot von gedroht, und zwar dem Verbot aller Parteien, die gegen die Einheit Spanien sind. Eine ähnliche Aussage fiel die Woche nochmal, als aus der spanischen Regierung verlautbart wurde, wenn am 21. Dezember bei den Regionalwahlen die Unabhängigkeitsparteien wiedergewinnen, wird das Ergebnis nicht anerkannt. Also auch insofern würde ich jetzt mit Vorsicht auf den 21.12. blicken, ob das tatsächlich mit einer Neuwahl den Konflikt in irgendeiner Art und Weise befriedet.
Wen habt ihr denn konkret getroffen während der Bildungsreise und was habt ihr da so mitgenommen?
Also die Bildungsreise stand so unter drei großen Themen. Das war natürlich die Unabhängigkeitsbewegung. Da haben wir uns, wie gesagt, im katalanischen Parlament mit zwei Vertretern oder Abgeordneten von Junts pel Sí getroffen, von dem Wahlbündnis, was 2015 zusammen angetreten ist. Wir hatten aber auch, es gibt zwei große zivilgesellschaftliche Organisationen, die für die Unabhängigkeit sind. Da haben wir uns beispielsweise mit einer Vertreterin von Omnium Cultural getroffen, die auch am 11., also unter anderem daran beteiligt war, am 11. September, quasi dem katalanischen Nationalfeiertag, da diese Millionen-Demo auf die Straße zu bringen für die Unabhängigkeit. Das sind, muss man aber auch sagen, eben zwei, also neben Omnium Cultural noch den ANC, zwei Organisationen, die eher aus dem bürgerlichen Lager stammen, die aber natürlich so breit aufgestellt sind, dass es da auch sehr plural aufgestellt ist. Wir haben uns aber auch mit der KUP, also der Candidatura Unidad Popular getroffen, einer, könnte man sagen, linksradikalen antikapitalistischen Partei, die auch ein ganz anderes Verständnis von parlamentarischer Demokratie hat, die zwar im Parlament sitzt, aber von sich aus sagt, das Parlament ist für sie nicht das Instrument, Gesellschaft zu verändern, sondern sehr stark eher in den Kommunen vor Ort aktiv ist, einen sehr durchgehenden Bottom-up, also von unten nach oben Politikstil pflegt, beispielsweise auch mit so Sachen, die hier völlig fremd scheinen, einem Rotationsprinzip, dass alle vier Jahre völlig neue Abgeordnete oder auch politische Vertreter gewählt werden und die nur...
Die Grünen hatten das mal. Entschuldigung. Achso. Die Grünen hatten das mal in ihrer Anfangszeit.
Genau. Und auch nur 1.500 Euro von ihrer Diät einhalten dürfen. Also ich glaube, wenn man mit solchen Vorschlägen hier in Deutschland käme, würden einmal in den Vogel zeigen. Wir haben uns aber jetzt nicht nur mit Parteivertretern oder der Vertretern der Unabhängigkeitsbewegung getroffen. Wir haben auch soziale Zentren besucht. Also Canballo beispielsweise in Barcelona, ein riesiges soziales Zentrum auf einem Fabrikgelände, was 11.000 Quadratmeter groß ist, wo jetzt gerade in einem genossenschaftlichen Projekt ein Wohnhaus gebaut wird mit 3 Millionen Euro Geldern, die aus Genossenschaftsanteilen aus einer Genossenschaftsbank über Kredite zusammengeholt werden. Also auch den Einblick haben wir bekommen. Und wir haben uns aber auch beispielsweise mit Vertretern von Initiativen getroffen, die sehr auf die solidarische Ökonomie in Barcelona fokussiert sind. Also die aus der Tradition der anarcho-syndikalistischen Bewegung in den 20er Jahren, aber auch der Genossenschaften versuchen da wieder anzuknüpfen und halt neue Formen von einem solidarischen Wirtschaften, von Genossenschaften, Kollektiven, Kooperativen, das aufzubauen, was auch eine nicht kleine Zahl ist. Also in Barcelona gibt es beispielsweise 5.000 Unternehmen, die genossenschaftlich oder kooperativ organisiert sind. Das macht ganze 7% der Wirtschaftskraft aus, also ist auch nicht zu unterschätzen. Und haben da halt auch Einblicke gekriegt, beispielsweise in eine Leserinnengenossenschaft, jetzt in die Zeitung La Directa mit einer Auflage von 2.500 Zeitungen, wie sowas funktionieren kann. Und genau, also das waren so die drei Schwerpunkte, solidarische Ökonomie, so linke Politik von unten, beispielsweise auch mit Vertretern von kommunalpolitischen Parteien. Und der dritte Punkt, dann natürlich die Unabhängigkeitsbewegung.
Nun haben wir ja schon gesagt, dass es ist nicht nur ein innerspanisches Problem, das kann auch ein EU-Problem werden. Mhm. Wie ist denn deine Meinung? Wie wird denn das ausgehen? Oder wie ist auch die Meinung jetzt der Partei, also der Linken?
In der Linken wird das auch ziemlich kontrovers diskutiert. Ich hatte es am Anfang erwähnt. Der Grund ist natürlich, dass man sich auch immer so ein bisschen damit schwer tut. So Unabhängigkeitsbewegungen haben ja in, so aus der deutschen Perspektive, wenn man jetzt so an andere Beispiele denkt, wie Südtirol, Lombardei, Venetien oder auch beispielsweise eben die Flamen, das ist ja meistens oft auch sehr, sehr aufgeladen mit diesem Nationalen, mit dieser Identität, auch einem sehr homogenen. Das ist in Katalonien ein Stück weit anders. Das sieht man allerdings nicht immer auf den ersten Blick. Das ist der eine Grund, warum man sich so ein bisschen schwer tut. Und aber auch, weil die spanischen linken Schwesterparteien, also die Izquierda Unida und auch Podemos, auch eine andere Position pflegen. Also das sind zwei Parteien, die eher die Perspektive einnehmen, zu sagen, wir brauchen den Reformprozess hin zu einem föderalen Spanien. Durchaus eine Perspektive, die auch diskussionswürdig ist, wo aber durchaus momentan der Konflikt ja zeigt, dass seitens der PP dort keine Bereitschaft besteht und auch die Sozialdemokratie in Spanien da momentan eher den Kurs der mit der Rechtspartei, also der PP, da auch mitfährt. Insofern, was jetzt die Diskussion in der Linken angeht, ist das eben gespalten zwischen, ist jetzt die Unabhängigkeit tatsächlich die Lösung oder verhindert es nicht im Prinzip die Diskussion über die Demokratisierung der spanischen Verfassung an sich und auch die Föderalisierung des spanischen Staates, oder die andere Lesart eben zu sagen, gerade jetzt besteht die Chance mit Katalonien, das zu machen, was in Spanien nicht möglich ist, nämlich einen Staat aufzubauen, der sehr auf Demokratie von unten setzt und neue Wege geht. Also der Diskurs ist ja auch durch die Franco-Diktatur auch sehr, also zu Teilen auch sehr antifaschistisch aufgeladen. Jetzt nicht in der ganzen Breite, aber ein Stück weit. Das ist so ein bisschen die Gemengelage in der Partei nach der Reise. Und so wie sich das momentan darstellt, würde ich eher zu dem Zweiten tendieren. Also ich glaube momentan nicht, dass die linken Kräfte Spanien weit sich so gesellschaftlich mobilisieren könnten, dass man tatsächlich über eine progressive Verfassungsreform diskutieren kann. Also die PP und die Sozialdemokratie hatten zwar eine ins Spiel gebracht, aber auch da gibt es Befürchtungen, dreht das nicht eher teilweise vielleicht was zurück, was 78 erkämpft wurde. Und habe durch die Gespräche mit den Leuten aus der Unabhängigkeitsbewegung, aus den unterschiedlichen Bewegungsteilen, sage ich jetzt mal, aber auch aus den Leuten, die dort eben völlig andere Formen des Wirtschaftens machen, schon gemerkt, dass die Angst haben, dass im Prinzip die Repression das auch kaputt macht. Also die haben dort, es gibt dort viel progressive Ansätze. Ich glaube, die gilt es jetzt erstmal zu stärken und zu unterstützen. Und dann als Linke darauf zu drängen, in Europa zum einen den Konflikt deutlich zu machen, was das auch für ein Konflikt für Europa ist, und dann auch deutlicher nochmal die Europäische Union oder andere AkteurInnen darauf zu drängen, jetzt endlich zu vermitteln und eben nicht zu sagen, es ist ein innerstaatlicher Konflikt. Das ist, glaube ich, die Perspektive, die ich jetzt einnehmen würde, aber eher mit der Richtung, ich sehe momentan nicht die Perspektive in dem föderalen Spanien, sondern glaube, wenn eine Chance des Neustarts, dann möglicherweise in diesem unabhängigen oder zumindest eher noch in dem verfassungsgebenden Prozess, der jetzt starten soll in Katalonien.
Was wäre denn so ein entscheidender Punkt? Also müsste dann irgendwann in Zukunft eben, wenn nicht mehr Rajoy dran ist, vielleicht wieder so ein neuer Zapatero dran sein, also in der Zentralregierung sozusagen eher eine linke Mehrheit, erst dann hätte man wieder eine Chance. Vorher bringt das nicht viel?
Also es braucht auf jeden Fall einen Wechsel. Also ich glaube, mit der PP an der Spitze Spaniens wird sich da nicht viel ändern, weil auch viele Eliten aus der Franco-Diktatur nicht nur in der PP, aber auch in anderen staatlichen Institutionen, also vor allem in Polizei, also in der Polizei und im Militär, einfach weitergemacht haben. Also es gab diesen Bruch, der immer gerne so ein bisschen vor sich hergetragen wird mit der Transition von 1975 bis 78. Das war im Prinzip eine Scheinaufarbeitung. Es gab nie sowas wie eine Aufarbeitung der Verbrechen in der Franco-Diktatur. Initiativen, die sich beispielsweise heute mit dem Widerstand im Bürgerkrieg gegen Franco beschäftigen, erhalten keine institutionelle Förderung, sind da sehr viel auf Spenden angewiesen. In der Öffentlichkeit gibt es in der Regel immer noch mehr Denkmäler und Plaketten, die auf die Franco-Diktatur verweisen, als beispielsweise an Personen, die im Widerstand waren. Und das zeigt so ein bisschen das Problem, ohne die Aufarbeitung dessen wird es eine tatsächliche Demokratisierung und so eine wirkliche Aufarbeitung dessen nicht geben. Und solange sich die Kontinuitäten durchziehen, wird auch der Konflikt, glaube ich, nicht gelöst. Und deswegen ist es so, wie du sagst, da brauchst, glaube ich, eine parlamentarische, aber auch vor allem eine gesellschaftliche, politische Mehrheit, die den Prozess angeht.